Während die beiden Kinder miteinander redeten, fand etwas weiter entfernt ein anderes Gespräch statt. Chevalier Tierlis unterhielt sich mit den Geistern von Lee Scoresby und John Perry.
»Was sagst du da, John?« »Du sagst, wir sollten nicht nach draußen ins Freie gehen,« entfuhr es Lee. »Mann, ich sehne mich mit jeder Faser meines Herzens danach, wieder ein Teil des lebendigen Universums zu werden.«
»Ja, mir geht es genauso,« sagte Wills Vater. »Ich glaube aber, dass kampferprobte Männer wie wir den Krieg auf Lord Asrels Seite mitfechten können. Wenn wir hierbleiben und wenn wir im richtigen Augenblick auf den Plan treten, könnten wir sogar den Ausgang des Kampfes entscheiden.«
»Als Geister?«
warf Tierlis ein und versuchte vergebens, den skeptischen Ton aus seiner Stimme zu verbannen.
»Wie könnten wir als Geister am Kampf teilnehmen?«
»Gegen die Lebenden können wir nichts ausrichten, das ist klar. Aber Asrels Armee wird auch gegen andere Wesen kämpfen müssen.«
»Gegen die Gespenster«, sagte Lee.
»Genau, das war mein Gedanke. Sie haben es auf den Dämon abgesehen und unsere Dämonen sind schon lange von uns gegangen. Das wäre also einen Versuch wert, Lee.«
»Gut, mit mir kannst du rechnen.«
»Und Sie, Chevalier?« sagte John Perrys Geist zu Tierlis. »Ich habe mit den Geistern Ihres Volkes gesprochen. Werden Sie lang genug leben, um noch einmal das Licht der Sonne zu erblicken, ehe Sie sterben und als Geist wiederkehren?«
»Es stimmt, unser Leben ist kurz, verglichen mit dem der Menschen«, sagte Tierlis. »Ich habe noch ein paar Tage zu leben und Lady Salmakia vielleicht noch etwas länger. Doch dank der Tat dieser Kinder wird unser Exil als Geister nicht von Dauer sein. Ich bin stolz darauf, ihnen geholfen zu haben.«
Sie krochen weiter und ständig gähnte der Abgrund neben ihnen. Ein kleiner Ausrutscher, ein Tritt auf ein loses Stück Felsen oder ein falscher Griff und der Sturz in die Tiefe wäre die unvermeidliche Folge. So tief war der Abgrund, dachte Lyra, dass man wohl unterwegs verhungern würde, ehe man unten ankäme. Der arme Geist würde seinen Sturz dann in immer gewaltigere Tiefen fortsetzen, ohne dass eine helfende Hand sich nach ihm ausstrecken und ihn wieder hochziehen würde. Bei vollem Bewusstsein fiele er endlos weiter. Oh, das wäre noch schlimmer als die graue, schweigende Welt der Toten, die zu verlassen sie sich anschickten. In Lyras Bewusstsein spielte sich etwas Merkwürdiges ab. Der Gedanke an den endlosen Sturz erzeugte in ihr ein Schwindelgefühl, und sie taumelte. Will vor ihr war außer Reichweite, sonst hätte sie seine Hand ergriffen. In diesem Augenblick dachte das Mädchen aber mehr an Roger, und ein Funken Eitelkeit flammte in ihrem Herzen auf. Einmal hatte Lyra bei einem Ausflug auf das Dach von Jordan College aus dem Wunsch heraus, Roger einen Schrecken einzujagen, ihr Schwindelgefühl überwunden und war an der Dachrinne entlang spaziert. Sie schaute zurück, um ihn daran zu erinnern. Sie war Rogers Lyra, das Mädchen mit dem besonderen Schneid und der Grazie. Eine wie sie hatte es nicht nötig, hier wie ein Insekt zu krabbeln. Doch der kleine Junge sagte nur mit Flüsterstimme, »Lyra, sei vorsichtig. Denk daran, du bist nicht tot wie wir.« Alles vollzog sich wie in Zeitlupe, und sie konnte dennoch nichts dagegen tun. Ihr Gewicht verlagerte sich, die Steine unter ihren Füßen gaben nach, und sie geriet unweigerlich ins Rutschen. Im ersten Augenblick wurde Lyra wütend, dann fand sie es komisch. »Wie kann man bloß so dumm sein?« dachte sie. Doch als Steine polternd neben ihr bergab gingen, sie selbst nirgendwo mehr Halt fand und immer schneller auf den Rand des Abgrunds zurutschte, da überfiel sie mit einem Mal blankes Entsetzen. Nichts konnte sie mehr halten, dafür war es bereits zu spät. Ihr Körper bebte vor Panik. Sie nahm gar nicht mehr wahr, dass sich Geister vor ihr niederwarfen, um sie vielleicht doch noch aufzuhalten. Lyra stob durch sie hindurch wie ein kollernder Stein durch Nebel. Sie bekam auch nicht mit, wie Will ihren Namen so laut rief, dass der ganze Abgrund davon widerhallte. Sie war nur noch ein Bündel Angst, während sie immer schneller abwärts rutschte. Auch manchen Geistern wurde es zu viel. Sie hielten sich die Augen zu und schrien. Will war vor Furcht wie gebannt. Er sah, wie Lyra immer tiefer rutschte und wusste, dass er nichts dagegen tun konnte und untätig zuschauen musste. Er hörte nicht die Verzweiflungsschreie aus seinem eigenen Mund. Noch 2 Sekunden, noch 1 Sekunde. Sie erreichte den Rand, sie konnte nicht anhalten, gleich würde sie fallen. Da stieß aus dem Dunkel das Wesen herab, dessen Krallen Lyra noch vor kurzem eine Wunde am Kopf geschlagen hatte. Die Harpie Niemand, mit dem Gesicht einer Frau und den Flügeln eines Vogels, mit denselben Krallen, ergriff sie nun fest die Hand des Mädchens. Zusammen sackten sie nach unten, das zusätzliche Gewicht war selbst für solch starke Schwingen fast zu viel, doch die Harpie schlug die Flügel so stark sie konnte, ohne den Griff der Krallen zu lockern. Langsam trug sie das Kind aus dem Abgrund heraus und legte es reglos und halb ohnmächtig in Wills Arme. Als er sie fest an die Brust drückte, spürte er ihren wilden Herzschlag. Sie war jetzt nicht nur Lyra und er nicht nur Will. Sie war mehr als ein Mädchen und er mehr als ein Junge. Die beiden waren die einzigen menschlichen Wesen vor diesem Abgrund des Todes, hielten sich aneinander fest, und die Geister versammelten sich um sie herum, flüsterten ihnen Trostworte zu und priesen die Harpie. Ganz in ihrer Nähe drängten Wills Vater und Lee Scoresby nach vorn und sehnten sich danach, die Kinder ebenfalls zu umarmen. Tialis und Salmakia sprachen zu niemand, dankten ihr und nannten sie ihre großherzige Retterin. Sobald Lyra wieder gehen konnte, legte sie die Arme um den Hals der Harpie und küsste ihr vielmals das entstellte Gesicht. Reden konnte sie nicht. Ihre Sprache, ihr Selbstvertrauen und ihre Eitelkeit, alles war ihr abhanden gekommen. Ein paar Minuten lang ruhten die Kinder sich aus. Nachdem sich der Schrecken wieder gelegt hatte, zogen sie weiter. Will hielt Lyras Hand mit seiner gesunden Hand fest und prüfte erst jede Stelle auf ihre Belastbarkeit, ehe sie weiterkrochen. Das war so mühsam und kostete so viel Zeit, dass sie schon glaubten, vor Erschöpfung zugrunde gehen zu müssen. Doch an eine Rast war nicht zu denken, denn sie mussten weiter. Wie hätte man sich in der Nähe dieses schrecklichen Abgrunds ausruhen können?